Podcast der Salzburger Landeskliniken.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen beim Podcast-Kanal der Salzburger Landeskliniken. Mein Name ist Wolfgang Fürweger. In dieser Folge beschäftigen wir uns mit einem Thema, das vermutlich gerade die Eltern unter Ihnen, aber auch unsere jungen Zuhörerinnen und Zuhörer besonders interessieren wird. Es geht um Kinder und Jugendliche. Für die Kinder und Jugendlichen ist ja die Zeit des Heranwachsens eine besondere Herausforderung. Wir Erwachsene haben Wünsche, Vorstellungen und auch Forderungen an die Kinder und Jugendlichen, aber gleichzeitig müssen diese selbst ihre Rollen im Leben erst finden. Die Digitalisierung, Social Media, ständige Erreichbarkeit, Selbstdarstellung und unglaublich viele Reizeinflüsse durch Plattformen wie YouTube, Snapchat oder TikTok, die tun ihr Übriges. Kein Wunder, wenn in dieser Gemengenlage einmal nicht alles so ganz rund im Leben der jungen Leute läuft und manches Mal kommen sie ja dann auch zu uns ins Krankenhaus. Eine absolute Expertin im Umgang mit Kindern und Jugendlichen, die vor einer besonderen Herausforderung im Leben steht, ist Doktorin Michelle Hochreiner. Sie leitet am Kinderzentrum des Uniklinikums Salzburg das Department für Psychosomatik und arbeitet seit mehr als 20 Jahren mit und für junge Menschen. Frau Doktorin Hochreiner, vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für dieses Gespräch heute.
Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich, überhaupt da zu sein.
Frau Dr. Hochreiner, ich habe vorher gesagt, Sie leiten das Department für Kinder- und Jugendpsychosomatik am Kinderzentrum des Uniklinikums Salzburg. Dieses Department ist hier am Universitätscampus Landeskrankenhaus angesiedelt. Was unterscheidet jetzt Ihr Department von der Uniklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, die am Campus Christian-Doppler-Klinik angesiedelt ist?
Ja, das Department ist dem Kinderspital der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde zugeordnet eigentlich. Und der Unterschied zwischen Kinderpsychosomatik und Kinder- und Jugendpsychiatrie liegt vor allem im Schwerpunkt der Diagnostik, Behandlung und auch im Ansatz, wie psychische und auch körperliche Beschwerden betrachtet werden. Mhm. Uns beiden, also beiden gemeinsam ist, dass wir Kinder und Jugendliche in psychischer Not begleiten und zu uns kommen aber jene, die ihre Not hauptsächlich über den Körper ausdrücken.
Also das heißt, die haben ein körperliches Beschwerden?
Genau.
Und kommen dann zu Ihnen und Sie kommen drauf, das geht es eigentlich gar nicht um ständige Kopfschmerzen oder ständige Bauchschmerzen?
Genau, so ist es. Die Kinderpsychosomatik befasst sich eigentlich mit dem Zusammenspiel von körperlichen Symptomen und psychischen Ursachen. Das heißt, es werden körperliche Beschwerden behandelt, die aber keine organische Ursache haben, sondern erst durch emotionale Belastungen ausgelöst oder verstärkt werden. Die körperliche Sprache hilft dem Kind, aber auf seine Not aufmerksam zu machen. Vor allem dann, wenn psychische Ausdrucksmittel nicht zur Verfügung stehen oder wenn sie sehr mit Angst behaftet sind. Und die Kinder- und Jugendpsychiatrie, die befasst sich hauptsächlich mit der Diagnose und Behandlung psychischer Störungen bei Kindern und Jugendlichen. Hier stehen aber die psychischen Symptome und Erkrankungen im Vordergrund, ohne dass die körperlichen Symptome unbedingt jetzt im Mittelpunkt stehen müssen. Das heißt, es geht um Störungen wie Depressionen, Angststörungen, ADHS-Symptome, Autismus-Spektrum-Störungen oder einfach auch Verhaltensstörungen.
Was sind denn jetzt die konkreten Gründe, warum Kinder und Jugendlichen zu Ihnen auf die Division oder auf das Department für Psychosomatik kommen?
Ja, im Konkreten kommen Kinder mit körperlichen Beschwerden. Und das kann jedes Organsystem in dem Fall betreffen, wie zum Beispiel Bauchschmerzen, Kopfweh, Brustschmerzen, Schwindel. Es kann zu Magen-Darm-Störungen kommen. Es kann auch neurologische Auffälligkeiten zeigen, wie zum Beispiel motorischen Ausfällen, sensiblen Ausfällen, Schwindel, psychogene Krampfanfälle. Es kommen aber auch Kinder mit einem starken Untergewicht zu uns, wenn sich Kinder und Jugendliche in ihrem Körper einfach nicht mehr wohlfühlen und zu wenig essen oder Angst zum Beispiel vor einem möglichen Erbrechen entwickeln und es deswegen zu einem ziemlichen erheblichen Gewichtsverlust kommen kann. Es kommen aber auch Kinder, die es gerade nicht schaffen, in die Schule zu gehen, weil sie Probleme mit Mitschülern haben oder weil die schulische Anforderung zu groß ist, weil sie gemobbt werden oder weil Kinder auch Angst um Familienmitglieder haben, manchmal sind Kinder, die Symptomträger ihrer Eltern, wenn es zu Hause Gewalt vorkommt oder es deren Eltern einfach selbst auch nicht gut geht. Gell? Denn im Hintergrund stehen also meist Belastungen für das Kind, wie Mobbing, Traumata, schulische Überforderung, schwierige Lebensphasen innerhalb der Familie.
Also Trennung zum Beispiel auch?
Zum Beispiel Trennung, genau. Oder wenn auch ein Elternteil einfach mal selbst auch psychisch erkrankt. Zu uns kommen aber Kinder, die chronische Erkrankungen haben, wie zum Beispiel Kinder mit Diabetes oder zystische Fibrose, das ist so eine vererbte Stoffwechselerkrankung, oder chronisch entzündliche Darmerkrankungen oder Epilepsien. Wenn es darum geht, die Erkrankung überhaupt zu akzeptieren und auch die Behandlung im Leben zu integrieren.
Also quasi, Sie lernen auch, wie man mit einer chronischen Krankheit lebt.
Genau. Und da steht die Akzeptanz an allererster Stelle, wie man damit umgeht. Und jeder von uns, der kennt ein psychosomatisches Symptom, gell? Wie zum Beispiel ein Bauchkrummeln vor Prüfungen oder von einem Podcast zum Beispiel. Genau. Und der Übergang zu relevanten Erkrankungen ist ja eigentlich fließend und kann bei jedem Menschen komplett unterschiedlich aussehen. Aber Eltern kommen meist dann zu uns, wenn die körperlichen Symptome über einen längeren Zeitraum schon bestehen oder sich regelmäßig wiederholen, ohne dass es eine organische Ursache gibt. Oder auch, wenn die körperlichen Symptome das Leben schon ziemlich beeinträchtigen, wenn das Kind sich zurückzieht, soziale Aktivitäten immer noch geht, keine Hobbys mehr macht, nicht mehr in die Schule geht.
Ja. Welche Rolle spielt denn das Thema Sucht in Ihrem Beruf mit Kindern und Jugendlichen? Also Handysucht, Computersucht oder vielleicht auch Suchtprobleme im Umfeld? Sie haben vorher gesagt, oft sind die Kinder Symptomträger, also Suchtprobleme der Eltern oder der Bezugspersonen der Kinder.
Naja, ich denke, jeder von uns weiß, dass übermäßiger Gebrauch von digitalen Medien wie Smartphones, Computer, Videospiele, Suchtverhalten, aber auch Symptome, die den Körper betreffen, ja, Kopfschmerzen, Nackenschmerzen, Augenbeschwerden und so weiter. Und Kinder, die Abhängigkeit von digitalen Medien entwickeln, sind aber auch oft emotional belastet, weil sie einfach so ein Gleichgewicht zwischen realen sozialen Beziehungen, Schule und Freizeitaktivitäten verlieren können. Gell? Und was ich schon sehr problematisch sehe, ist, dass bei Kindern und Jugendlichen, die bereits psychosomatische Beschwerden haben, so ein Rückgriff auf digitale Medien eine Form der Bewältigungsstrategie sein kann, um sich eben von den körperlichen oder psychischen Problemen einfach auch abzulenken. Es ist wie eine Flucht in eine virtuelle Welt, was die bestehenden Probleme einfach nur noch mehr verschärfen, weil keine echte Bewältigungsstrategien entlernt werden und damit entstehen einfach nur noch mehr Probleme.
Ist das eine Spirale oder ist das so eine Frage Henne-Ei? Also was war vorher die Sucht nach dem Handy und daher sozusagen Probleme mit der Realität oder die Probleme mit der Realität und daher flüchtet man ins Handy und es kommt dann nicht mehr raus.
Es sind beide Richtungen im Grunde genommen möglich.
Wir haben jetzt über ein riesiges Spektrum gesprochen, mit dem Sie zu tun haben. Jetzt fragen sich natürlich die Zuhörerinnen und Zuhörer, was muss man eigentlich gelernt haben oder welche Ausbildung braucht man, um mit diesem riesengroßen Aufgabengebiet umgehen zu können?
Mhm. Ja, mir war es persönlich sehr wichtig, nach dem Studium den Turnus zu machen, um möglichst viele Fachbereiche hineinblicken zu dürfen und habe dann auch gleich im Anschluss daran die Ausbildung zur Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie gemacht. Bin zusätzlich Akupunkturärztin, habe Schularztausbildung und das Curriculum für Verhaltenstherapie und Hypnotherapie gemacht. Aber meine ganz große Schule war auch, dass ich Mutter bin und in dieser Rolle habe ich auch ganz viel von meiner mittlerweile 23-jährigen Tochter lernen und machen schon ordentlich ausschützen dürfen.
Die Psychosomatik ist eigentlich ein sehr buntes Team im Sinne von vielen Professionen, die da zusammenarbeiten. Das weiß ich, weil ich hier im Krankenhaus arbeite, aber das wissen die Zuhörerinnen und Zuhörer nicht. Vielleicht können Sie kurz erzählen, wie schaut denn das Team aus, das Sie anführen?
Gerne. Bei uns im Department arbeiten wir im multiprofessionellen Team, also aus unterschiedlichen Fachleuten, aus Ärzten, also aus der Pädiatrie und ich aus der Kinder- und Jugendpsychiatrie, Pflege, Psychologie, Psychotherapeuten, Ergo, Physiotherapeuten, Diätologin, Sozialarbeiter. Und wir haben auch eine Heilstättenschule, eben um einen ganzheitlichen Ansatz der körperlichen und der auch körperliche, soziale und psychische Aspekte einfach auch berücksichtigt. Wir holen uns aber auch aus dem Kinderspital Spezialisten in den Therapieprozess, wenn es darum geht, ein körperliches Krankheitsbild besser verstehen zu lernen. Zum Beispiel dürfte ein Mädchen mit ihrer Therapeutin eben, die ja auch an einer Neurofibromatose leidet, das ist also eine genetische Erkrankung, die die Nerven betrifft, unseren Kinderneurologen gemeinsam mit ihrer Psychotherapeutin interviewen, so ähnlich wie wir das gerade machen und das aufnehmen. Und das Mädchen konnte das immer wieder anhören, mit der Therapeutin nachbesprechen und mit nach Hause nehmen. Und solche Möglichkeiten finde ich schon sehr wertvoll.
Mhm. Wie ist denn so das Department aufgebaut? Also es ist ein sehr großes Team eigentlich, ein sehr buntes Team aus vielen Professionen. Wie behandeln Sie die Kinder und Jugendlichen? Sind die alle stationär da? Gibt es ambulante Betreuung? Irgendwas? Wie kann ich mir das vorstellen?
Wir haben eine Ambulanz. Also im Departement gibt es die Ambulanz für also unsere ärztliche und eine psychologische Ambulanz. Wir nennen das auch Clearing-Ambulanz, in der die therapeutischen Ziele für den stationären Aufenthalt erarbeitet werden. Und da wird einmal geklärt, ob es Sinn hat, zu uns kommen auf die Station oder gibt es Alternativen dazu im Land Salzburg. Dann haben wir noch eine Ambulanz für Schrei, Schlafen, Fütterungsstörung. Genau, für
das
die
sind
Kleinen.
Dann ganz kleine Kinder, ja.
Genau, für die Babys und für, deren, also für die entwicklungspsychologische Beratung und Eltern-Kind-Behandlung. Wir haben eine Akutpsychosomatik. Eine Akutpsychosomatikstation. Mhm. Genau, die ist mit 4 Betten in der Jugendmedizinstation integriert. Ja, und da werden Abklärungen, körperliche Stabilisierung durchgeführt, auch sehr viel psychoedukatives Arbeiten.
Das ist quasi eine Notfallstation, kann man das so sagen?
Das kann man so sagen, genau. Wo es einfach auch darum geht, Kinder aufzunehmen und die Organe, also alles, was Organisches betrifft, abzuklären, genau, und dann den Zusammenspiel zwischen Körper und Psyche und auch Soziales einfach genauer zu betrachten und auch gut erklären zu können. Mhm. Und dann haben wir die Therapiestation mit 8 Betten für jeweils 4 Buben und 4 Mädchen. Und wir sind auch die einzige Station sozusagen im Land Salzburg, wo man Eltern mit ihren Kindern in einem psychotherapeutischen Prozess, also als Eltern-Kind-Aufenthalt bei uns aufnehmen können.
Wie kommen die Kinder und Jugendlichen zu Ihnen? Werden die überwiesen von einer Kinderärztin, einem Kinderarzt? Wie kann ich mir das vorstellen?
Eigentlich, ja, nach Beratung vom Hausarzt, vom Kinderfacharzt, von Eltern. Ja, die können einfach Kontakt aufnehmen, telefonisch, per E-Mail oft, wenn die Kinder von Schulärzten, Psychotherapeuten oder von Lehrern oder über die Kinder- und Jugendhilfe. Und manchmal schreiben wir die Jugendlichen einfach direkt an über per E-Mail.
Mhm. Aber also, man sollte nicht einfach so kommen, sondern man sollte sich schon vorher anmelden und Gespräche geführt haben mit Fachleuten außerhalb der Klinik.
Ist natürlich möglich, aber Akutaufnahmen sind auch möglich.
Mhm. Wie läuft denn so der Alltag für die Kinder und Jugendlichen bei Ihnen im Department so ab?
Die Kinder kommen am Sonntagabend zum Wochenendgespräch auf die Station und bleiben bis Freitagmittag. Genau, und am Wochenende sind sie zu Hause. Der Tag beginnt mit einem gemeinsamen Frühstück. Anschließend gehen sie dann bis Mittag in die Heilstättenschule, über den Tag verteilt für eine Therapie, wie Einzelpsychotherapie, Ergo, Physio, Musik, Kunsttherapie. Dienstagnachmittag kommen die Hunde, das ist den Kindern ganz wichtig, die Therapiehunde.
Und wo kommen die her?
Von den Kibello. Das ist ja eine freiwillige Unterstützung eben. Und das sind 4, 5 Therapiehunde, die mit ihren Besitzern kommen, die das wir uns anbieten, schon sehr, sehr viele Jahre, wofür wir sehr dankbar sind, weil das ein ganz wichtiger therapeutischer Aspekt ist für die Kinder. Wir haben aber auch am Donnerstagnachmittag zum heilpädagogischen Voltigieren. Genau, die physikalische Medizin ist für die Kraftkammer ganz wichtig und soziale Üben erfolgt sozusagen auf der Station, im Kinderparlament. Kinder dürfen bei uns auch fair streiten und sich behaupten lernen. Im geschützten Rahmen darf das geübt werden. Und was mir besonders gut gefällt, ist, dass die Kinder schon oft zu einer sehr eingeschworenen Gruppe entwickeln und sich dabei ganz wichtige Freundschaften entwickeln, die auch oft über den Aufenthalt hinaus anhalten.
Wie lang sind denn die jungen Leute so im Schnitt bei uns?
Das ist eigentlich relativ unterschiedlich. Also eine Akutpsychosomatik wenige Tage, eine Therapiestation meist zwischen 4 ja, bis 16 Wochen. Und es hängt vom Therapieziel ab und wird mit Kind, den Eltern und dem Team gemeinsam entschieden, wie lang so eine Reise bei uns sein darf. Ja. Alle 2 Wochen finden Reflexionsgespräche mit den Eltern, Kind und Team statt und da wird besprochen, wo sie gerade im Prozess stehen und was noch notwendig ist, bis wir irgendwann mal sagen, jetzt gehen wir in die Abschlussphase.
Also bis zu 16 Wochen verlieren die dann das Schuljahr? Oder wie? Also wir haben Sie haben schon erwähnt, es gibt die Heilstättenschule logischerweise. Fällt die Schulpflicht nicht weg, wenn die Kinder im Krankenhaus sind? Aber wie kann ich mir das vorstellen? Wird tatsächlich hier auch Unterricht betrieben, sodass man kein Schuljahr verliert?
Genau. Also Kinder, die bei uns stationär aufgenommen sind, die besuchen auch die Heilstättenschule. Und es ist in einem eigenen Gebäude, gleich neben dem Kinderspital, also der Schulweg ist nicht so lange. Genau, wir haben 2 Lehrerinnen, die mit Einverständnis der Eltern auch Kontakt mit der Stammschule aufnehmen, um den Lernstoff einzuholen. Und damit wird auch nichts versäumt und die Kinder haben keine einzige Fehlstunde, das ist nämlich ganz, ganz wichtig und können nach dem Aufenthalt nahtlos wieder anschließen. Es geht aber auch darum, in der Schule, dass Kinder vor allem positive Erfahrungen und Erfolgserlebnisse im schulischen Alltag machen können. Und es passiert sogar sehr oft, dass sie mit Freude einfach wieder in die Schule gehen können.
Wir haben vorher schon also ein Vorgespräch geführt und da ist ein sehr interessanter Begriff gefallen, den Sie mir erwähnt haben, systemisches Arbeiten. Und wie Sie haben gesagt, wir arbeiten systemisch und die Eltern werden da einbezogen. Was kann ich mir konkret darunter vorstellen?
Ich versuche das mit einem Beispiel zu erklären. Also ein Kind zum Beispiel wird in der Schule gemobbt, sagt den Eltern aber nichts davon, aus Angst, weil die könnten ja zu den Lehrern gehen und es verpetzen und durch das Verpetzen kann es auch schlimmer werden. Das Kind traut sich dann nicht mehr in die Schule, bekommt vor der Schule Bauchschmerzen. Ja, die gehen dann nicht mehr weg, werden dann abgeklärt, es werden dann keine organischen Erkrankungen festgestellt. Somit soll das Kind wieder in die Schule gehen, es kommt aber nicht mehr aus dem Bett. Die Eltern stehen voll unter Druck, weil sie ja selbst auch arbeiten gehen müssen und die Kinder sind dann alleine zu Hause, verpassen voll viel Lernstoff und der Lernberg, der wächst ordentlich und man versucht es dann liebevoll, man versucht es mit einer Strenge, mit Erpressung oder man versucht es mit Belohnung zu locken und wenn das Fernbleibenden von der Schule lang genug ist, dann kommt noch ein Anzeigen wegen Schulversäumnis. Genau, und dann reißt oft der Geduldsfaden und irgendwann mal fühlt man sich dann so ziemlich hilflos und in dem Fall wird das Kind nicht isoliert betrachtet. Also wir reparieren hier im Kinderspital jetzt keine Kinder, sondern wir sehen es in einem gesamten sozialen und familiären Kontext. Das heißt, systemisches Arbeiten heißt, dass auch die Beziehung zu den Eltern, Geschwistern, Schule und auch anderen wichtigen Bezugspersonen mit einbezogen werden und gemeinsam problematische Dynamiken. Oft sind es schwierige Kommunikations- oder auch Verhaltensmuster zu erkennen und einfach gemeinsam mit den Eltern und den Kindern zu verändern.
Ich denke mal, das muss ja auch unglaubliche, da brauchen die Eltern auch eine große Bereitschaft. Sie haben vorher gesagt, die Kinder sind oft Symptomträger, das heißt, oft sind eigentlich die Eltern die Ursache, vielleicht Scheidung, Streit, Suchtprobleme der Eltern, psychische Probleme der Eltern. Das will man ja als Elternteil nicht hören. Ich meine, jeder versucht so gut als möglich, seine Kinder zu erziehen, auf sie aufzupassen. Und natürlich weiß man, dass man nicht alles richtig macht. Ja. Aber trotzdem hast du nicht eine Frau Doktorin oder einen Herr Doktor vor dir gerne, der das sagt, ja, aber wissen Sie eigentlich, sind Sie das Problem? Mhm. Ja, Ihr Verhalten macht das Kind krank. Wie geht man damit um?
Ach, ich denke mir, vielleicht kennen Sie das Sprichwort, unter jedem Dach ein Ach, gell? Und das Leben läuft ja nie gerade. Ja? Und es sind nicht die Eltern schuld, sondern es sind möglicherweise Lebensumstände, die einfach schwierig sind zu meistern. Und das betrifft jeden Mensch. Das kennt jeder in seinem Leben, wo es einfach mal nicht glatt läuft. Und da Hilfe anzunehmen, finde ich ganz, ganz wichtig.
Es ist eigentlich keine Schande, oder? Wenn es irgendwann einmal nicht rund läuft.
Absolut.
Ja, das Leben ist nicht geradlinig. Jeder hat seine Brüche schon gehabt. Ja. Was ich mich öfter frage und natürlich auch immer wieder höre und diskutiere mit Menschen in meiner Umgebung, wären eigentlich Probleme, die Jugendliche haben, mehr? Also sprich, führt Social Media dazu, dass unsere Kinder kränker werden oder sind sie einfach, provokant gefragt, zu verweichlicht? Haben wir sie sozusagen als Elterngeneration zu sehr behütet und sie nicht auf das Leben vorbereitet?
Ja, Social Media hat schon ziemlich einen starken Einfluss auf junge Menschen, insbesondere wenn es auf deren Selbstwahrnehmung und soziale Vergleiche geht. Die unterschiedlichen Plattformen präsentieren ja oft auch idealisierte Bilder, die weit weg von der Realität sind. Und wenn man ständig damit konfrontiert wird, dann kann es schon einen ordentlichen Druck auch machen und zum verzerrten Selbstbild führen. Ja, der Ausdruck Jugend sei verweichlicht übersieht aus meiner Sicht fast ein bisschen die komplexen Herausforderungen, denen sie heute ausgesetzt sind. In vielen Fällen geht es gar nicht um fehlende Resilienz oder Durchhaltevermögen. Wir haben auf der Station also wirklich viele coole Kinder, die ganz viele Ressourcen mitnehmen, sondern es sind eigentlich eher mehr veränderte gesellschaftliche Rahmenbedingungen und Stressfaktoren, die einfach neu sind und auch ordentlich belastend sind.
die wir nicht hatten. Also wir, unsere Generation.
Ja, die wachsen in einer stark digitalisierten, komplexen Welt auf, die völlig andere Anforderungen stellt, als die Welt unserer Eltern, wie wir haben und auch der Großeltern. Die bringt schon ordentliche Herausforderungen mit sich, gell, die man gar nicht vergleichen kann mit früheren Generationen. Und Medienkompetenz wird in Österreich erst seit 2018 als Teil der digitalen Grundbildung in der Unterstufe, also für 10- bis 14-jährige Schülerinnen und Schüler unterrichtet. Und die Frage ist eher wenig, ob die Jugend härter oder schwächer geworden ist, sondern ob die Gesellschaft schon genug tut, um die realen Herausforderungen zu verstehen und angemessen darauf zu reagieren.
Wir haben über das Thema Social Media gesprochen. Social Media ist ja unweigerlich mit dem Thema Handy verbunden. Wie ist denn das eigentlich bei Ihnen mit dem Handy? Also ich bin ja persönlich dann auf der Station.
Auf der Station ist es so, dass unsere Kinder ihr Handy natürlich mitnehmen dürfen. Die dürfen ihr Handy auch jederzeit haben, aber über den Tag verteilt geben sie ihr Handy ab. Ja. Wir wollen auch nicht, dass sie mit dem Handy einschlafen. Und sie bekommen ihr Handy in der Besuchszeit und dürfen es auch jederzeit holen, wenn sie das Bedürfnis haben, ihre Eltern anzurufen oder mal kurz eine Nachricht zu checken. Aber ich finde es so schön, dass die Kinder ohne Handy deutlich mehr in Beziehung gehen. Und möglicherweise wird es ganz selten in Zukunft so sein, dass es so sein wird für die Kinder.
Also Digital Detox quasi für Kinder und Jugendliche. Wir haben vorher auch über Veränderungen gesprochen. Das Handy, das Smartphone, das ist jetzt, glaube ich, seit 2007 ist das erste iPhone auf den Markt gekommen, also gibt. Hat die Gesellschaft wahnsinnig verändert. Jetzt sind Sie seit ungefähr 20 Jahren in diesem Bereich tätig. Nehmen Sie denn tatsächlich auch einen Umgang der Gesellschaft mit, oder verändert sich der Umgang der Gesellschaft mit dem Thema psychische Herausforderungen für Kinder? Wie gehen wir damit um, wir als Gesellschaft?
Ja, psychosomatische Beschwerden gab es schon immer, aber was ich wahrnehme, ist, dass sich mehr Menschen Hilfe suchen und auch annehmen. Und es gibt heute schon eine größere Sensibilisierung für psychische Gesundheit. Das heißt, Probleme wie Angststörungen oder Depressionen werden nicht mehr so stark tabuisiert wie früher. Und man sieht schon eine höhere Offenheit. In den Medien gibt es ja auch viel mehr Diskussionen über psychische Gesundheit, Burnout, stressbedingte körperliche Symptome und man hört auch Influencer sprechen, offener darüber. Es gibt da praktisch mehr Konzepte wie Work-Life-Balance oder Achtsamkeitsangebote und mit der Covid-Pandemie hat sich das Bewusstsein schon geschärft für psychosomatische Probleme. Genau, viele Menschen haben in der Zeit schon sehr hohe psychische Belastung erlebt, die sich auch körperlich geäußert hat. Genau, und das hat sicherlich auch mehr und mehr in die Öffentlichkeit oder ins öffentliche Bewusstsein gerückt. Also kurz gesagt, früher wurde schon sehr viel mehr stigmatisiert oder auch verdrängt. Und heute wird das schon viel offener thematisiert und das freut mich schon sehr besonders.
Das ist gut so, sozusagen. Ja.
Das ist super. Ja.
Sehr geehrte Frau Doktorin Hochreiner, vielen, vielen herzlichen Dank für dieses extrem interessante und auch informative und menschliche Gespräch. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie haben es gehört, was alles auf die Kinder und Jugendlichen von heute einprasselt. Und wenn einmal alles zu viel wird, nämlich den Kindern und auch uns Erwachsenen, dann gibt es Hilfe von Personen, die für die jungen Leute da sind und auch für die Eltern der jungen Leute, wie Doktorin Hochreiner und ihr Team. Zögern Sie nicht, diese Hilfe zu suchen und sie vor allem auch anzunehmen. Danke, dass Sie wieder dabei waren beim Podcast-Kanal der Salzburger Landeskliniken. Wir haben noch viele weitere interessante Themen aus den Bereichen Gesundheitswissen, wie zum Beispiel Neonatologie, Arbeitsplatz, Krankenhaus sowie Medizin und Forschung für Sie. Hören Sie einfach rein. Ich glaube, es zahlt sich echt aus. Sie finden uns auf allen gängigen Kanälen und natürlich auch auf unserer Homepage www.salk.at. Schön, dass Sie wieder dabei waren. Alles Gute, Ihr Wolfgang Fürbitter.
Der Podcast der Salzburger Landeskliniken.